Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 41 im August 2023 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Wir werden heute sprechen mit Alina Mann, einer Architektin, Künstlerin und Gründerin von Räume. Was es damit auf sich hat, wird sie uns dann gleich erzählen. Unser Podcastzimmer ist heute voll. Wir sind nämlich heute die euch schon bekannten Leonore.
Huhu.
Leonore Höchenbach und Konstantin Berlage. Hallo Konstantin.
Hallihallo.
So, wie immer wisst ihr ja, bevor ihr es endlich zum Interview geht, erzählen wir euch, was es bei uns Neues gibt. Und den Anfang darf machen Leonore. Wie sieht's denn aus bei dir bei der Schreibtischfrage?
Also gerade beschäftigt mich das Hinweisgeberschutzgesetz, lyrisch auch HINSCG genannt. Dabei handelt es sich um die nationale Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie der EU. Und da geht es im Wesentlichen darum, Hinweisgebern einen Verdacht zu, beispielsweise, also wenn Hinweisgeber in einem Unternehmen Verdacht haben, dass beispielsweise kriminelle Machenschaften dort vorgehen, dass sie die Möglichkeit haben, sich an eine Stelle zu wenden. Und dieses Gesetz, das soll diese geschützten Meldestellen zum Schutz dieser Hinweisgeber gewährleisten.
Und was müssen die Mandanten da konkret tun?
Also sie müssen erstmal klären, ob sie in diesen Pflichtenkatalog des HINSCG fallen. Dadurch, dass nicht jedes Unternehmen diese Pflichten aus dem Hinweisgeberschutzgesetz treffen. Das hängt so von der Größe ab des Unternehmens und auch von deren Struktur und in welcher Branche sie arbeiten. Und sofern sie darunter fallen, müssen sie eine Meldestelle einrichten, wie ich eben schon gesagt habe. Und dann diese kann intern oder extern sein. Also da gibt es auch mittlerweile schon unzählige Dienstleister, die man da beispielsweise beauftragen kann, dass man so eine telefonische Meldestelle hat oder so eine Plattform, wo die Hinweisgeber sich dann melden können. Und genau, also der Umfang davon hängt aber von verschiedenen Parametern ab.
Vielleicht kurzer Hinweis auf Folge 25 dieses Podcasts mit dem tollen Titel Blowing in the Wind, die Einführung von Whistleblowing-Hotlines in Unternehmen. Da haben wir gesprochen mit Henry Nolitz Braun, der für den Dienstleister Jimdo so eine Hotline eingerichtet hat. Da ging es aber nicht so sehr um dein Thema, nämlich um den Datenschutz. Wo kommt der denn da rein?
Also der ist dann natürlich überall Beiwerk. Und
wie immer sind wir Beiwerk.
Wie immer. Und also bei dem Thema ist es natürlich insbesondere bei der Frage wichtig, in welchem Umfang diese Informationspflichten und Auskunftsansprüche aus der DSGVO gegenüber Betroffenen auszugestalten und zu erfüllen sind. Dadurch, dass beispielsweise, wenn der Hinweisgeber Informationen zu einem anderen Arbeitnehmer in einem Unternehmen zum Beispiel meldet, dieser Arbeitnehmer ja theoretisch Anspruch auf Informationen hierüber hat. Und aber dieses Informationsinteresse dieser betroffenen Person geht ja in der Regel auch gegen das Interesse der meldenden Person oder auch dem Interesse der Sachverhaltsaufklärung, also dem Interesse des Unternehmens an der Sachverhaltsaufklärung. Und da geht es dann natürlich um die Frage, wann muss man diesem Anspruch nachkommen und in welchem Umfang und wie lange darf man diese Informationen aufschieben. Und auch hinsichtlich des Auskunftsanspruchs, wenn die Person dann proaktiv fragt, okay, was haben Sie denn für Informationen von mir? Da geht der BGH beispielsweise ja von einem relativ rigorosen Umfang aus, also dass man die Auskunft nicht vollkommen verweigern darf. Aber natürlich möchte man dann auch die meldende Person gegebenenfalls schützen oder wenn man dann die Person darüber informiert, dass man gerade gegen sie ermittelt oder...
Das ist ein bisschen Sinn der Sache, ne? Sollte genau. Sogar anonyme Hinweismöglichkeit sein.
Ja, genau. Ja, darum geht's auch. Ja.
Und dann ist natürlich die Frage, wie sich das verhält, wenn es dann Nachfragen gibt und so weiter zu dem Auskunftsanspruch.
Genau. Und also wie sich das jetzt genau ausgestaltet, auch insbesondere hinsichtlich der anonymen Meldemöglichkeiten. Das wird sich jetzt wahrscheinlich in der Praxis so zeigen, aber da merken wir jetzt schon, dass da auf jeden Fall viel Aufklärungsbedarf besteht, dadurch, dass natürlich auch eine Unsicherheit besteht, wie man dann mit diesen klassischen Informationspflichten aus der DSGVO und auch dem Auskunftsanspruch dann umgehen soll. Und bei dir, lieber Konstantin, was beschäftigt dich gerade?
Ich bin emotional gerade ganz weit weg und habe mich quasi ins Ausland abgesetzt. Und zwar linse ich gerade über die Alpen und recherchiere ziemlich viel für unsere Website, was italienisches Kunstrecht anbetrifft. Da gibt es nämlich ganz interessante Rechtsprechungen und Fälle, die ich gerade untersuche. Zum Beispiel habe ich gestern einen neuen Artikel veröffentlicht über ein Verfahren gegen Jeff Koons, also den bekannten amerikanischen Künstler. Der wurde nämlich in Mailand verklagt und ist jetzt durch die Instanzen bis hoch zum obersten Gericht in Rom gegangen. Und da ging es zum Beispiel um die Frage, ob ein Künstler das Recht hat, die Urheberschaft oder die Anerkennung der Urheberschaft in einem Werk zu verweigern, was er aber tatsächlich geschaffen hat. und dann zum Beispiel Schäden für Kunsthändler entstehen können, die von ihnen ein Echtheitszertifikat brauchen. Und da zum Beispiel ein Beitrag davor war zum italienischen Kulturgüterschutzgesetz, was ganz interessant ist und europaweit auch ziemlich einzigartig, weil die Bestimmungen dazu haben, dass wenn jemand italienisches Kulturgut nutzt, also zum Beispiel die Geburt der Venus von Botticelli, das wurde neulich in Mode verwendet von dem Unternehmen Gautier in Frankreich und die wurden dann verklagt, weil sie sozusagen dieses Kulturgut verwendet haben und keine Lizenzgebühr bezahlt haben. Es gibt quasi ein quasi Urheberrecht an solchen Werken in Italien. Und das macht ziemlich viel Aufsehen momentan irgendwie in der IP-Community und generell in Europa. Und da stellt sich auch die Frage, ob das alles überhaupt europarechtskonform ist. Mal schauen.
Brisant.
Ja, mega, mega spannend. Tun wir natürlich auch in die Shownotes die beiden Beiträge. Ich habe bei dir sowieso, muss ich ja mal spoilern, meine Arts Lawyers beisammen. Alle machen ja so ihre Dinge, die sie täglich machen. Datenschutz zum Beispiel bei Leonore. Schnödes Markenrecht manchmal bei Konstantin. Aber für die Kunst schlägt dann das Herz, was man dann an der einen oder anderen Stelle auch sieht. Genau.
Und bei dir, Martin?
Ja, bei mir, ich war ja gerade auf der anderen Seite der Alpen, bin gerade aus Südtirol zurückgekehrt.
Ach, schön.
Jetzt kommt mir noch vor wie letzte Woche, aber ist jetzt schon 3 Wochen her. Und wie es so ist, nach dem Urlaub muss man sich immer erstmal ein bisschen durch die E-Mails wühlen und ein bisschen gucken, was da in der Zwischenzeit so Spannendes oder meist nicht so Spannendes passiert ist. Aber ein paar Sachen musste ich tatsächlich schon machen. Es ging unter anderem um die Ausgestaltung eines Warenkorbs in einem vielleicht ein bisschen komplexeren Online-Shop-System.
Ah, okay.
Was sagt der Kunstrechtler?
Was ist da so spannend?
Genau. Die Frage habe ich schon fast erwartet. Also die erste Frage waren gleich mehrere spannende Fragen, wie man da den Preis darstellt, wenn sich die Menge ändert. Also einerseits, das kennen wir alle, wenn man jetzt irgendwie ein Stück T-Shirt in einen Warenkorb tut und dann sich im Bestellvorgang überlegt, doch lieber 2 zu nehmen, man weiß ja nie, dann sollte sich natürlich der Preis ändern und dass also am Ende der Kunde weiß, welchen Preis er zu bezahlen hat. Und unmittelbar bevor man dann bestellt, muss man dann sozusagen auch sehen, was der Endpreis ist. Hier war es noch ein bisschen komplexer, weil sich der Preis gar nicht bestimmen lässt. Es hing dann von dem Gewicht der Ware ab. Und da kann es dann ausnahmsweise mal ausreichen, so einen Kilopreis anzugeben. Aber besondere Konstellationen ist jetzt kein Fall für T-Shirts.
Okay. Und die zweite Frage?
Zweite Frage auch spannend. Die fand ich eigentlich noch ein bisschen spannender, weil sie und es gibt auch Gerichtsentscheidungen aus alter Zeit dazu. Ihr kennt ja alle den Kaufen-Button. Den haben ja sich nicht die Versandhändler ausgedacht, sondern der steht seit vielen Jahren bei uns im Gesetz. Inzwischen verschiebt sich immer ein bisschen, aber inzwischen in Paragraph 312j Absatz 3 BGB, wer da mal nachlesen möchte. Und da steht drin, dass es einen Button geben muss, der mit nichts anderem als zahlungspflichtig bestellen oder einer ähnlich eindeutigen Formulierung beschriftet ist. Und wenn man sich in den Anfangszeiten noch gestritten hat, ob jetzt kaufen eigentlich eine ähnlich eindeutige Beschriftung ist, ist das inzwischen durch. Also das darf man. Aber die Frage war, wir haben manchmal ganz große Warenkörbe und stellen dann fest, dass die Leute dann doch nicht kaufen, weil sie nicht finden, wo der jetzt Kaufen-Button ist, besonders auf dem Handy oder in der App, dass man dann irgendwie nicht runterscrollt, ob man nicht den Button oben anbringen kann, sozusagen direkt oben, und da haben wir am Ende grünes Licht gegeben bei der Ausgestaltung, wie die das gemacht hatten, weil man halt schon sehen konnte, erstens, dass man scrollen kann, dass es man auch eine einfache Möglichkeit hatte, die Produkte, die im Warenkorb sind, zu sehen und natürlich der Preis zu sehen ist. Aber was darf halt auch keine Abkürzung sein an der Übersicht, die der Kunde da ja nochmal haben soll, vorbei. Aber da gibt es schon ein paar Ausgestaltungsmöglichkeiten. Ich staune immer, was man dann, wenn man viel E-Commerce sich so einfallen lassen, um einen möglichst seamless Stream hin zum Jetzt-Kaufen-Button zu ermöglichen und die Leute dann auch schnell machen.
So, danke Martin. Und von diesem sehr spannenden Thema mit den Warenkörben kommen wir jetzt zu unserer Gästin der heutigen Folge. Und zwar Alina Mann. Alina kommt aus Berlin und hat an der Universität der Künste ihre Ausbildung als Architektin absolviert. Sie hat einige Jahre im Ausland gearbeitet, unter anderem in San Francisco, und ist seit einiger Zeit zurück im Heimathafen Berlin. Sie stellt ihre eigene Kunst aus, beispielsweise auch im Kontext der Art Week in Berlin, organisiert mit ihrer Firma Räume, aber auch berlinweit Pop-up-Ausstellungen an verlassenen Orten. Alina arbeitet selber mit künstlicher Intelligenz und bespricht dieses Thema auch bei ihren Veranstaltungen mit weiteren KünstlerInnen. Und wir sind sehr froh, dass sie sich bereit erklärt hat, mit uns heute darüber zu sprechen. Hallo Alina.
Hallo.
Sehr schön, ja, schön, dass du da bist. Bei der Vita hätten wir 4, 5 Themen, die wir angehen könnten. Wir haben jetzt heute gedacht, wir gehen mal das KI in der Kunst Thema an. Ja, du kommst aus der Architektur, haben wir gehört. Mhm. Wie machst aber eben auch Kunst, Veranstaltungen. Wo kommt da das KI-Thema her? Wie hast du damit angefangen? Wo kam das her?
Ich habe letztes Jahr tatsächlich zum ersten Mal Berührungspunkte gehabt mit KI durch die Architektur, als Midjourney dann so seinen wahrscheinlich größten Hype hatte und war unglaublich fasziniert. Und ich habe es nicht verstanden, und wenn ich was nicht verstehe, dann organisiere ich gerne dazu eine Kunstausstellung. Dann hole ich mir ganz viele andere Kreative ran und mache das einfach, und dadurch werden einige Fragen beantwortet. Und ja, wie so ein Think Tank hole ich mir dann erstmal ran.
So kann man sich auch sozusagen fortbilden. Wenn wir das jedes Mal machen würden, hätten wir ziemlich viele Kunstausstellungen hier mit Warenkörben. Nein, genau. Jo, du verwendest KI in der Kunst. Was genau bedeutet das? Wo verwendest du das? Vielleicht kannst du dir mal ein, zwei Beispiele machen oder
also
erklären.
Also, was mich total interessiert hat, meine Architektur mit meinen Bildern zu verblenden. Es gibt dabei mit Midjourney zum Beispiel eine Option Blend. Und das fand ich unglaublich spannend und habe ich das erstmal ganz spielerisch angegangen. Und dann kamen doch wirklich sehr interessante Sachen raus, wie dann mein Bild zur Architektur wurde und andersrum. Und das habe ich dann weiterverfolgt und teilweise dann für mich genutzt. Und als dann die KI-Ausstellung kam, hatte ich zum Beispiel ein griechisches Haus, das ich gerade entwerfe mit meinem Bruder zusammen, mit einem meiner Bilder geklont oder verblendet. Und dann war das so wunderschön, das Bild, dass ich erstmal wirklich sprachlos war. Und da dachte ich so, okay, ich kann das jetzt aber auch nicht einfach abdrucken und aufhängen und als Kunst verkaufen. Ich hatte also immer schon so die Hemmschwelle, das ist jetzt mein Bild. Habe also das Papier, auf dem es gedruckt wurde, das wurde dann per Hand, per Siebdruck auch von mir aufgedruckt, aber das Papier hatte dann die Daten drin, also ganzen Skizzen und ganzen Ideen für die Ausstellung habe ich dann klein gehäckselt und Papier selber geschöpft, und dann habe ich das KI-generierte Bild draufgedruckt, per Hand sozusagen. Und das war mein menschlicher Input für dieses Werk, und das fand ich dann so schlüssig, weil die Daten lagen dann im Papier, genauso wie die Daten ja auch dann in dem KI-generierten Bild lang. Und das fand ich dann einen guten Twist.
Das Haus habt ihr nicht gebaut, was dann rauskommt?
Denn es wird noch gebaut. Also ehrlich gesagt ist der Eingang so schön, dass ich eigentlich darauf bestehe, dass wir den auch so sehr so in der Art vielleicht machen können. War wirklich sehr, ja.
Ja, menschlicher Input ist ein ganz gutes Stichwort gerade. Wie würdest du denn sagen, also du hast ja jetzt gerade die Blend-Funktion beschrieben, benutzt du auch oft so, was man klassisch kennt, die Prompts sozusagen?
Ja. Also besonders gerne, wenn mir viele Ideen im Kopf rumschwirren, dann versuche ich einfach mal, was wird das als Prompt, einfach meine Gedanken eintippe. Da kommt natürlich auch viel Mist raus. Und je mehr man natürlich detaillierter sagt, was man möchte, ja, desto mehr kommt natürlich auch gute Sachen raus. Aber das benutze ich schon. Also wenn ich irgendwelche dramatischen Szenen ausgeleuchtet haben möchte, weil das finde ich wiederum spannend, dann diese Bilder mit alten Architekturmodellen zu verblenden. Setzt er dann das Architekturmodell ein? Nein, macht er noch nicht. Nimmt er das Architekturmodell und wird selber zum Himmel und so, dann wird es wieder interessant für mich, weil dann kommt da so eine Ebene von, ist das jetzt ein Gebäude oder ist es die Landschaft? Und das ist dann sehr spannend, was dann passiert. Und dann, wenn dann eine besondere Stelle ist, dann schneide ich die aus und dann gucke ich mir die genauer an, und dann kann man die ja wieder modeln und wieder für sich benutzen. Also es ist eigentlich wie so ein Mixer von Ideen für mich. Also ich benutze es eher als Tool.
Und also ich habe gesehen, dass du auch bei Instagram, glaube ich, geschrieben hast, dass du auch die KI so trainierst, so dass sie so in deine Richtung auch arbeitet und auch so, also dass du jetzt nicht nur mit verschiedenen Prompts ausprobierst, okay, wie würde jetzt Midjourney jetzt darauf reagieren, sondern also dass du die da irgendwie dann so ihr den Alina Mann-Stempel so drauf drückst, dass sie quasi auch so in deinem Stil dann arbeitet? Oder
ich hab
und
sie,
wie machst du das?
Ja, genau. Ich hab sie, da hatte ich ehrlich gesagt total die Hemmschwelle davor, das zu machen, aber ich habe sie dann mit meinen Bildern, die ich gemalt habe, gefüttert. Da dachte ich so, okay, jetzt lade ich die auf irgendwo hoch, kann ich nicht nachvollziehen, wo die landen. Und dann sind die natürlich auch da. Und aber dadurch hat dann die KI verstanden, oh, okay, die sprüht so, ihre Kanten sind also so. Und dadurch hat man immer mehr gemerkt, dass was ich dann haben wollte, war dann immer mehr auch so, wie ich, also ja, wie ich
wie
auch
du
male.
Das auch gemacht hättest.
Ja, oder ähnlich auf jeden Fall. Dass man da ist ein Erkennungswert dann dahinter gewesen. Und dann war ich natürlich so, oh, sehr, ja, die wird ja auch immer besser. Also je mehr
du. Welches Tool nutzt du da? Oder für
Mit Journey jetzt hauptsächlich. Aber was natürlich jetzt spannend wird, auch als aus architektonischer Sicht, ist, ab wann diese Welten dann wirklich in gute 3D-Modelle umgewandelt werden. Da gibt es ja jetzt schon einige Programme, die sich darauf spezialisieren, aus Fotos Avatare ganz schnell herzustellen. Und das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, ab wann du dann ein tolles Architekturmodell daraus bekommst. Und dann wird es richtig spannend und spaßig. Dann ist es wieder so ein neues Tool auch für die Architekten.
Ja. Nicht nur wir werden überflüssig, die Architekten werden auch noch überflüssig.
Definitiv.
Die Künstler, die können sich wahrscheinlich noch ein bisschen länger halten, um ihren Beitrag zu leisten. Mhm. Ja. Vielleicht, jetzt haben wir schon ein bisschen angesprochen, in welche Richtung, vielleicht bleiben wir nochmal ganz kurz, was sozusagen dein Beitrag ist. Wahrscheinlich kannst du es gar nicht so allgemein sagen, weil es immer unterschiedlich ist, aber du hast ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, du fütterst die KI mit deiner Arbeit, dann kommt was raus, was deiner Arbeit schon möglicherweise erschreckend ähnelt, anders als wenn jetzt andere versuchen würden, das zu adaptieren. Oder machst du noch Dinge damit? Oder bevor du es dann als dein Kunstwerk druckst?
Ja, genau. Also ich habe, wie gesagt, irgendwie ein Problem damit, das als mein Werk zu verkaufen. Also weil es ist nicht von mir hergestellt, auch wenn ich es gefüttert habe mit meinen Daten und Bildern. So, ne? Deswegen habe ich jetzt mal probiert, ein KI-generiertes Bild einfach auf die Leinwand zu übertragen und habe dann schon gleich gemerkt, dass es mich eigentlich gar nicht so interessiert, das identisch abzumalen, sondern während dem Malprozess kamen mir einfach bessere Ideen, die die KI vielleicht gar nicht so vorgeschlagen hat. Insofern ist der Human-Eingriff da entscheidend für mich und da auch genau die Schnittstelle, ab wann es dann vielleicht auch mit den Bildrechten sicherlich dann auch Klarheit hoffentlich verschafft, ich weiß es nicht.
Ja, guter Tippgeber. Vielleicht, Konstantin, kannst du mal einmal kurz ausholen, wie das ist mit den rechtlichen Aspekten. Alina hat schon gesagt, sie hat dann irgendwie Hemmschwelle, das als ihr Werk zu verkaufen. Zu Recht, kann sie es verkaufen oder kann man es kopieren? Wie ist da so ein bisschen der...
Ja, ich würde sagen, das Recht hat da auch Schwierigkeiten, ihr Werk zu verkaufen. Also gerade auch, was du gerade gesagt hast, so der menschliche Touch ist da wirklich auch im Urheberrecht so das springende Kriterium. Also im Gesetz steht ja, dass urheberrechtlich schutzfähig nur eine persönliche geistige Schöpfung ist. Und dieses persönlich bedeutet eben, dass es einen Menschen gegeben haben muss, der da seine Persönlichkeit quasi ausgelebt hat. Und da wird jetzt viel, gerade bei RKI jetzt auch quasi wieder in aller Munde ist, gerade auch in der IP-Community viel drüber geredet, aber die urheberrechtliche Schutzfähigkeit von dem Output von KI ist eigentlich schon durchdiskutiert. Also, dass wenn ich jetzt in einer generativen KI allgemeine Anweisungen angebe, bin ich ja nicht sozusagen die Person wirklich, die entscheidet, was damit rauskommt. Deswegen ist der Output der KI nicht schutzfähig.
Wann genießt eine Kreation Urheberschutz? Vom Urheberrecht geschützt sind nur Werke. Um ein Werk handelt es sich nach § 2 des Urheberrechtsgesetzes aber nur, wenn die Voraussetzungen für eine persönlich-geistige Schöpfung vorliegen. Das heißt zum einen, dass es eine Schöpfung sein muss, eine bloße Idee ist also nicht geschützt, sondern nur die konkret wahrnehmbare Ausgestaltung. Zum anderen muss eine bestimmte Gestaltungshöhe erreicht werden. Es darf sich also nicht um eine gänzlich alltägliche Produktion handeln, wie sie jeder gemacht hätte, sondern um eine Leistung, der eine gewisse Originalität zukommt. Sehr hoch wird die Messlatte dabei allerdings nicht gelegt.
Dann stellen sich natürlich noch so ein bisschen Folgefragen. Ist das eine quasi definitive Aussage oder kann man eventuell zum anderen Ergebnis kommen? Zum Beispiel, wenn jetzt jemand sehr, sehr extensive Prompts benutzt, um die KI in genau die Richtung zu lenken, die sie haben möchte, mit großer Regelung der Details. Und da stellt sich dann die Frage so, ist dann die quasi autonome Entscheidung der KI wirklich was anderes, als wenn ich jetzt eine Armee von Gehilfen habe, die jetzt in meinem Studio zum Beispiel für mich eine Priesbar nachmalen oder das Gleiche. Und das zum Beispiel in Amerika jetzt gerade eben erst wieder eine Gerichtsentscheidung entgangen, die gesagt haben, nee, der Mensch steht im Zentrum des Urheberrechts und eben nicht die KI.
Genau, also dass man sozusagen sagen kann, die ja, also viele sind natürlich stolz auf ihre Prompts, zu Recht, ja, der, und das Gegenargument, das kann jetzt jeder, darf jetzt jeder kopieren, das ist ja die Konsequenz, ne, dass wenn es nicht urheberrechtlich geschützt ist, ist es halt, kann es jeder kopieren, darf vielleicht nicht sagen, dass er es gemalt hat, das wäre dann wieder wettbewerbsrechtlich möglicherweise problematisch, persönlichkeitsrechtlich, aber oder erstellt hat, gemalt ist es ja dann nicht. Ja, aber das eben, das Gegenargument ist dann, ich habe mir so viel Mühe gegeben mit dem Prompt und so weiter und da ist doch die geistige Schöpfung drin, ja, dann ist der Prompt geschützt, aber eben nicht das, der Output, ne, das ist halt schon und deshalb, ja.
Ja, und vielleicht auch, was du ja auch meinst, dass du es viel interessanter findest, dann nochmal selber das, was von der AI ausgeworfen wird, selber zu verändern nach deinen Vorstellungen. Das ist natürlich auch ein Weg, den man wählen kann, um künstliche Schutzfähigkeit zu kommen.
Aus rechtlicher Sicht
genau. Wenn dann noch genug Veränderungen vorgenommen wird, dass eben wieder eine persönliche geistige Schöpfung besteht, kann dann das veränderte Output rechtlich geschützt sein.
Also jetzt zusammengefasst würde es auch nichts ändern, wenn man die KI, wie Alina das macht, vorher mit eigenen Bildern so anreichert, dass sie so ein bisschen diese Malrichtung und den Stil.
Nee, also der Stil, der Kunststil ist nicht rechtlich geschützt. Weil zu sagen, dass noch unter den Rechtssatz fällt, die Gedanken sind frei. Das ist nicht nur ein Lied, was man im Kinderchor singt.
Okay. Ja, spannend. Also wir kriegen diese Fragen natürlich immer, ja, was auch aus Haftungsgesichtspunkten darf ich die Sachen dann verwenden, die da jetzt aus der KI rauslaufen oder nicht. Der Upload wiederum, du machst es ja mit eigener Kunst, das darfst du natürlich, aber fremde Werke hochzuladen, da kannst du natürlich dann schon wieder ein bisschen Mühe haben. Also wer jetzt einfach denkt, du hast vorhin den Kunz erwähnt, ich mache jetzt einfach mal Kunstwerke in dessen Stil und hau da die ganze Kunst rein, dann da stellt sich schon die Frage, ob ich das darf.
Ja.
Klammer auf nein, Klammer zu. Ja.
Genau. Was sind denn so rechtliche Aspekte, die dir bisher so über den Weg gelaufen sind da?
Also interessanterweise Midjourney spuckt ein Bild aus und jemand in Photoshop ändert einen Pixel, den man aber nicht wirklich sieht. Hat er das Bild ja verändert. Reicht das aus? War zum Beispiel eine Frage.
Ziemlich sicher. Nein.
Weil es einfach so immer noch so aussieht, ne? Ich fände die eine Lösung irgendwie ganz, ganz spannend, wenn man sehen würde, wie man auf das Bild gekommen ist. Also man kann ein Bild anklicken und die Historie sehen, wie es gemacht worden ist. Und dann würde man vielleicht sehen, dass die und die Bilder verblendet wurden mit dem, also wie so eine Art Netzwerk von Daten, die dann wie so ein Digital Print von diesem Bild sind. Ne? Und dass man dann genau sehen kann, wenn jemand damit Unfug zum Beispiel betreibt, oh, der hat aber ein Bild von irgendjemand von der Instagram-Seite geklaut oder so und dann benutzt, dass man das dann gleich sieht und vielleicht würden die Leute dann damit auch ein bisschen vorsichtiger umgehen, wenn man das so auf einen Klick sehen könnte, was für eine Historie von Bildern da und Prompts im Hintergrund liegen.
Das ist auch ganz interessant, wieder in Amerika sind sie ja, oder kristallisieren sich viele solche Themen gerade heraus. Da weiß ich, also da gibt's ja quasi auch beim Urheberrecht quasi ein amtliches System, dass man Urheberrecht eintragen lassen kann. Und dort gab's eine Comic-Künstlerin, die einen Comic mit Hilfe von KI erstellt hat und es dann auch verändert hat. Dann wurde ihr der Schutz quasi verweigert und dann hat sie versucht, quasi als Dokumentation einzureichen, was sie aber gemacht hat, was ihre Arbeitsschritte waren, dass eben doch ihre Persönlichkeit da eine wahnsinnige Rolle gespielt hat. Und soweit ich weiß, wurde das als nicht ausreichend angesehen.
Okay, aber dafür, also um deine Frage zu beantworten, diese Lösung, da gibt's derzeit keine rechtliche, gesetzliche Grundlage, ne? Die so einen Anspruch hat man nicht. Nach dem Motto, ist es jetzt hier, worauf beruht denn jetzt eigentlich diese Kunst, die du mir jetzt hier verkaufst? Da kann man natürlich vertraglich versuchen, das zu regeln, wenn ich jetzt Kunst kaufe oder ausstelle, dass man sagt, naja, da müsst ihr mir aber offenlegen, ob, weil ich will auch gefeit sein davor, dass die Leute sagen, ja, das ist ja hier nur lalala, ja. Aber einen allgemeinen Anspruch gibt's nicht. Ja, wir haben, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, Folge 35 zu dem kommenden AI Act aufgenommen, wo ja so ein bisschen Informationspflicht drin ist in die Richtung des Ergebnisses, was natürlich gar nicht auf Bilder gemünzt ist, beruht auf der Nutzung künstlicher Intelligenz, ne, was ja bei Entscheidungsvorgängen erstmal im täglichen Leben viel relevanter sein kann. Aber dass man wenigstens mal weiß, dass überhaupt KI generiert oder KI da mitgewirkt hat. Ne? Das ist ja auch nochmal ein Punkt.
Ein bisschen wie so eine Lieferkette, das dann dargelegt ist, wo kommt das denn jetzt her und hat das jetzt ein Mensch gemacht oder nicht? Also das verschwimmt ja, finde ich, bei vielen Bildern weiß man ja auch nicht, ob die verändert sind und es ist so unfassbar realistisch auch im Internet und dann ist man da gar nicht.
Ehrlich gesagt wäre es total einfach, ne? Diese Dokumentation, du hast vorhin schon gesagt, in dem Papier sind die Daten drin, in dem Datenträger sind die Daten drin, diese Sachen dort einzubauen, ist ja eigentlich easy, ne? Also Blockchain könnte man
ja nutzen. Ich wollte gerade auch sagen, irgendwie erinnert mich das auch wieder so an diese NFT-Diskussion, die wahrscheinlich, also NFTs sind wahrscheinlich so, gehen auch immer wahrscheinlich mathematisch ein bisschen Hand in Hand mit so, ja, auch digitaler Kunst und AI, oder? Hast du damit auch schon gearbeitet?
Tatsächlich nicht, es war immer auf meiner Liste. Und aber ich glaube, dass es so eine Art Revival sicherlich nicht ausgeschlossen ist.
Ja, ein bisschen so Authentizität wieder hier herzustellen. Mhm. Und du hattest vorhin auch erzählt, dass du eigentlich über die Architektur dann auch zu KI gekommen bist. Also ist das da auch schon so common use, dass man zum Beispiel es verwendet in so Programmen, um Sachen so zu ergänzen oder so? Mhm. Oder inwieweit hat schon die KI Einzug daran gefunden jetzt?
Also ich sehe, dass besonders Architekturbüros teilweise jetzt schon ihre eigenen Abteilungen haben, die sich damit beschäftigen, also größere Architekturbüros. Und jetzt auch gerade in Ländern, wo noch mehr möglich ist, rein städtebaulich, jetzt wie Dubai und Co., dass das natürlich super benutzt wird. Ne? Das in von einer Schnelligkeit werden da unglaublich abgefahrene Gebäude generiert. Und die werden dann, können dann einfach gebaut werden. Dann muss es jemand nur nachmodeln und dann geht's los. Also das ist so.
Ich glaube, einer, dass es hält, das wäre
gut. Ja, genau. Der schmale Grat zwischen Videospiellevel.
Ja, genau. Aber das, ich habe ja selber in Dubai auch gearbeitet und in einer Schnelligkeit haben die vor 15 Jahren schon meine Entwürfe genommen und umgesetzt. Und deswegen, wenn jetzt eine KI kommt, die sich noch krassere Sachen, sage ich jetzt mal, ausdenkt, dann why not? Also
würdest du sagen, dass da auch auf jeden Fall schon so Einzug hat?
Auf jeden Fall. Vor allem, wie lange normale Renderings brauchen, bis das Licht so stimmt und das ist harte Arbeit.
Würde man dafür auch Midjourney benutzen? Ist das so der Klassiker gerade auf dem Markt?
Ja, oder Stable Diffusion.
Ich habe damit noch nie was gemacht.
Und was es noch so alles gibt, DALL-E und so. Aber was ich halt total spannend finde, momentan kann man es ja noch nicht so kontrollieren. Also man kann den Prompt ja mehrmals also eingeben und dann kommt immer was anderes raus. Und das ist ja eigentlich nicht das, was man möchte. Das heißt, wenn man eine Richtung dann mal hat, die man interessant findet, dann kann man zwar Variationen davon machen, aber irgendwie versteht die KI ja nicht, was du persönlich an dem Bild gut findest. Das heißt, da wird es sicherlich dann auch wieder Tools geben, die man dann anklickt. Die Ecke finde ich besonders gut, die Ecke finde ich gut, bitte behalt das. Aber interessant fände ich wirklich, Klick, 3D-Modell. Ja. Weil dann, das ist der absolute Gamechanger. Und für die Architektur sowieso, da kann wirklich jeder sich dann davor setzen und sagen, generiere mir ein Einfamilienhaus mit 4 Schlafzimmern und einer Garage in dem und dem Stil. Und dann kommen da Grundrisse, Schnitte und Sachen raus. Und also,
und darf nicht mehr als 600.000 Euro kosten.
Genau.
Naja, wenn man es weiterdenkt, ist doch so. Ist ja nur eine Frage der Software, die dahinter
liegt. Genau. Und Architektenhonorar muss ich ja jetzt auch nicht bezahlen. Ich habe das doch jetzt gemacht, hier alles, zwar mit der KI zusammen, aber
die Türen vergessen.
Da wird sich einiges tun.
Und also bei deinen Veranstaltungen, bei deinen Panel-Talks, da mit Räume, da sprichst du ja auch darüber. Also da gibt es ja verschiedene Lager auch, oder? Also dass es wahrscheinlich Leute gibt, die sehr konservativ sind, beziehungsweise dass die sich dagegen wehren, weil sie da dann so negative Aspekte sehen und Leute, die da so all in gehen. Und wie ist da so dein Eindruck?
Ja, interessanterweise die älteren Künstler und Künstlerinnen, die so, was soll denn das jetzt? Und sind trotzdem fasziniert, aber ich arbeite schon seit 40 Jahren nicht damit, was soll ich denn jetzt damit machen? Die Jüngeren natürlich viel aufgeschlossener, aber trotzdem, die Faszination bleibt. Es gibt dann schon ein hartes Lager, die sagen, no to AI-generated art, also die ganz klar sagen, das ist keine Kunst, ja, das ist Algorithmus, der irgendwie Daten zieht von überall her. Nee, das ist nicht mein Anspruch. Also da gibt's wirklich ganz, was ich halt jetzt spannend fand, auch ganz alteingesessene Künstler und Künstlerinnen zu nehmen und die aufzufordern, mit der AI ein Gespräch einzugehen und dann einfach zu gucken, was passiert denn da, ohne das Ergebnis zu kennen. Und das ist spannend. Wie? Weil dann, ja, zum Beispiel, die sagen, nein, ich möchte damit nicht arbeiten, ich wehre mich dagegen. Und die dann trotzdem nur sagen, probier das doch mal aus. Und dann merkst, oh, ist ja eigentlich ganz praktisch. Dann muss ich vielleicht die Perspektiven nicht alle immer konstruieren, sondern die, also finde ich.
Die Faszination liegt auf der Hand.
Ja, ich war auch nur so, okay, ich weiß noch, als ich mein erstes Bild, wie gesagt, selber hochgeladen habe, war ich so, oh Gott, jetzt ist so, habe ich eine Tür geöffnet und jetzt ist alles vorbei. Als ich dann so gesehen habe, was.
Ja, das. Und Singularität.
Ja, genau. Also das finde ich aber auch gut, wenn Leute ganz klar sagen, nein, das ist für mich keine Kunst. Also gerade das ist ja wieder so ein neues Tool auch. Also für manche ist es ein Tool, für andere sagen, ich möchte mich damit nicht beschäftigen, weil da habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Oder dann manche Leute sagen, ich habe zum Beispiel einen Künstler, der ganz viele Bilder generiert hat und ewig ganz viele Variationen und die dann alle übereinander gelegt hat und dann nochmal digital drüber gezeichnet hat und nochmal dadurch was ganz anderes kreiert. Und das ist dann schon wirklich auch nicht mehr AI, sondern es ist halt dann in dem Moment der Künstler.
Ne? Wie so ein Multimedia-Werk,
Wie so eine riesen digitale Meta-Collage. Und das finde ich, das ist dann eine andere Bedeutung als jemand, der einfach nur sagt, Katze auf dem Fahrrad in grün.
Also ja, ich habe mich auch mal gefragt, ob als die Fotografie erfunden worden ist, habe dann auch so alteingesessene Ölmaler irgendwie aus Niederlanden dann gesagt haben, oh nein, ist meine Arbeit hier weg, weil die Leute können ja einfach ein Foto von sich knipsen lassen. Und natürlich, also das hat sich natürlich auch verändert, aber irgendwie gibt es ja auch immer noch Ölmalerei und es gibt ja auch immer noch Leute, die damit auch Geld verdienen, Leute zu porträtieren. Also das ist vielleicht auch ein bisschen auch diese Schwarzmalerei ist vor etwas, was man den Eindruck hat, dass es das komplett ersetzen könnte.
Bei der Fotografie, glaube ich, war es ja auch relativ lange, dass quasi die Kultivierten in Anführungsstrichen so ein bisschen die Nase gerümpft haben. Sie so, nee, das ist ja Handwerk, das ist ja keine richtige Kunst, ja. Nicht wie meine schöne Malerei.
Übrigens, nur kurzer Sidetrack, Fotografie und dann eben Recht. Ne, irgendwann hat man dann eben, um den Fotografen die Diskussion zu ersparen, ist es jetzt urheberrechtlich geschützt, ist es ein Werk, weil wenn du erstmal alles so eingestellt hast und Blanket über den Kopf geworfen hast und so weiter, die Leute positioniert hast und die stehen alle so, dann ist es ja genauso, wie es jeder gemacht hätte. Wenn du dann auf den Auslöser drückst und dann ist es ja nur eine Maschine und hat man dann irgendwann ins Gesetz den Lichtbildschutz eingeführt, der so ähnlich funktioniert wie der Werkschutz und den Fotografen diese Diskussion erspart, ob sie jetzt da eigentlich geltend machen können und der geht ja praktisch weiter, weil die Fotografen nicht nachweisen müssen, dass sie sich besonders schöpferisch verhalten haben, sondern auch der Sonnenuntergang über Meer urheberrechtlich dann als Lichtbild geschützt ist, ohne dass man das, also da wird, bin ich sicher, bei AI auch irgendeine Entwicklung geben müssen. Und ich meine, und die Diskussion, kann man sich oder sollte man sich da sperren oder nicht? Ich finde sie so ein bisschen lustig. Also natürlich ist es spannend aus Sicht der Künstler, aber verhindern kann man es ja nicht. Ja, wenn ich jetzt sage, nee, da mache ich jetzt nicht mit, dann kann man vielleicht aus juristischer Sicht noch gucken, können die irgendwie verhindern, dass Leute ihre Bilder, das hat man vorhin schon kurz, da missbrauchen aus deren Sicht, dann kommt eben der Nächste, der es doch macht. Also das ist natürlich schon ein Thema.
Und bei der letzten Räumeveranstaltung war ja auch unser hauseigener Fabian Reinholz mit dabei. Was hat sich da denn so herauskristallisiert? Was wurden so für Fragen gestellt? Oder sozusagen, was sind so die Problempunkte, die sich gerade stellen?
Ja, immer noch die Hauptfrage, ist das mein Bild? Das ist immer noch so, wo viele Kreative anwesend waren und gesagt haben, auch so stolz auf ihre Prompt sind und auf was sie da erzeugt haben. Und es ist wirklich richtig kreativ. Also es gibt so wahnsinnig gute Seiten. Man sagt so, wow, das ist auch Kunst irgendwie. Also das ist so vielschichtig und so abgefahren, dass es nicht einfach nur schön aussieht, sondern einfach wirklich crazy. Und dann kann man sich schon die Frage stellen, du siehst den kreativen Input. Ne?
Und das würde vielleicht auch keiner so hinkriegen, weil niemand diese Prompts oder...
Genau, und du siehst auch dann schon, dass da sich Stile entwickeln. Das finde ich halt spannend. Ne? Das ist so, das hat der gemacht. Also klar, also irgendwie, man sieht unterschiedliche Typen, aber im Grunde genommen ist es noch so ein großes Fragezeichen und jedes Mal, wenn man dann eine Frage stellt, hat man dann 10 neue Fragen.
Ja, mir fallen also nicht 10, aber 2 noch ein. Dazu, es ist natürlich, liegt ja so auf der Hand und dann ist ja die Frage, die dort kommt, ist das jetzt eigentlich mein Bild? Ist ja gar nicht die Frage, die sich bei mir im Kopf abspielt, nämlich ist es rechtlich mein Bild, die wir vorhin quasi versucht haben zu beantworten. Da kann man dann streiten. Wahrscheinlich ist die Antwort gar nicht so entscheidend, weil derjenige, der das Bild sieht, sei es in einer deiner Ausstellungen, sei es online, sei es irgendwo gedruckt, der weiß es ja nicht, ob es nachbearbeitet ist. Ja, diese Zusatzinformation hatten wir vorhin schon, steckt ja gerade nicht in dem Kunstwerk drin, in dem Werk drin. Und wenn ich jetzt nicht gerade, was ja auch seinen Charme hätte, rausgehe und sage, also da habe ich wirklich mein toller Prompt und ich habe nichts mehr daran gemacht, gut, da begebe ich mich dann aufs Glatteis, aber eigentlich könnte es sein, dass die Frage so ein bisschen obsolet ist, weil man sich gar nicht trauen kann, irgendwelche AI-generierte Kunst einfach zu übernehmen, weil man nicht weiß, ob da nicht doch ein urheberrechtlicher durch die Nachbearbeitung erfolgender oder durch ein bestimmtes Verfahren erfolgender schöpferische Leistung ist, drin ist. Naja, aber spannend ist die Frage natürlich trotzdem. Und deine, und was ich auch toll fand am Anfang, dein Zögern, das als deins zu betrachten und sozusagen deinen Namen runterzusetzen und zu verkaufen, dürftest du natürlich darfst du das, ja, was der Computer generiert hat, kannst du natürlich verkaufen. Du musst dich damit abfinden, dass jemand anders es kopiert und es auch verkauft, aber natürlich ist es irgendwie deins. Insofern finde ich die Frage einfach zu beantworten, ist das meins? Ja, ist es deins. Wenn du es kreiert hast, ist es deins. Aber mir ist natürlich klar, was so ein bisschen da noch mehr dahinter steckt.
Es ist dann zu flach irgendwie, einfach das rauszunehmen und zu drucken, finde ich. Deswegen habe ich dann die Wertigkeit nicht mehr in dem Bild gesehen, sondern im Papier, bei der Arbeit jetzt zum Beispiel.
Markierst du oder kennzeichnest du deine Werke dann auch so, dass da AI dabei war oder quasi dann auf Nachfrage dann?
Nee, ich hole die ja komplett aus dem Computer dann raus. Ja. Also und dadurch sind die gar nicht mehr so, haben die gar nicht mehr diesen digitalen Look. Ja, also da alleine, als ich dieses Bild gesiebdruckt habe, da waren so viele Fehler im Siebdruck drin, dass das wieder das Bild auch verändert hat. Okay. Insofern, das war auch spannend.
So. Würdest du dir denn zutrauen zu sehen, ob etwas ausschließlich AI oder KI generiert ist und oder nicht?
Ich finde, man sieht das schon ziemlich gut, was jetzt auch von Midjourney ist, was von Stable, die haben so einen bestimmten Look. Das sieht man schon. Aber ja, klar, die werden natürlich auch immer besser und irgendwann wird sich das auch verschmilzen und.
Ihr? Also ich würde es auf keinen Fall sehen.
Also mir ist manchmal bei so KI-Models ist mir schon aufgefallen, dass zum Beispiel ein Finger zu viel sei und irgendwie, also ich weiß nicht, ob das auch nur eine Urban Legend ist und das schon auch wieder überholt ist, aber dass man irgendwie an Händen bei Darstellung von Menschen am ehesten irgendwie feststellen kann, ob das jetzt fake ist oder nicht. Und dass halt so ganz kleine Fehler sind, beispielsweise auch einmal habe ich so ein Bild gesehen von so einem KI-Model und das hatte so einen Pullover an und da war die Knopfleiste so richtig unrealistisch und ich glaube, das wäre physikalisch gar nicht so möglich gewesen. Also die sah total wild aus. Und das war dann aber dann, dass man das dann so Details, die dann irgendwie komisch sind, auffällt. Aber das sehe ich eigentlich so wie du, dass ich denke, dass es sich schneller verbessern wird und dass die KI ja auch aus den Fehlern lernen wird und so. Und also ich würde mir jetzt ansonsten bei besonders so Bildern, wenn jetzt keine Menschen dargestellt sind, da wäre ich raus. Also da habe ich aber vielleicht auch nicht so die Expertise, dass ich schon so viele KI-Bilder gesehen habe. Ich kann mir vorstellen, wenn du schon oft damit gearbeitet hast, dass du so Details siehst.
Die Menschen sehen alle irgendwie schöner aus. Da spielt der Algorithmus eindeutig auch so auf unseren Narzissmus oder, ne, dass man sagt, ich lade jetzt ein Bild von mir hoch, sehe ich da gut aus. Also deswegen, so kriegen die halt auch die Daten, ne? Ja. Also so, einfach weil die Leute sie wollen sie halt schön sehen.
Da gab es auch eine App, erinnere ich mich, die, glaube ich, letztes Jahr im Trend war, wo man so quasi KI-Porträts von sich selber generieren konnte in verschiedenen Stilen.
Gerade gestern wieder gesehen auf LinkedIn eine Frau, die dann, sie hätte 100 Bilder gemacht, das sei das Einzige, was ihr gefalle. gibt es natürlich.
Aber so zum Beispiel, ich finde, so ChatGPT wird ja auch immer noch ganz gerne verwendet und da sind vor allem wir, glaube ich, Juristen, die ganz gerne, die da drauf schauen, so können wir das auch verwenden. Und ich finde, da merkt man noch, also auch wenn es natürlich besser geworden ist, aber man merkt einfach so ein bisschen so der Ausdruck, also bestimmt hölzern, bestimmt sich wiederholend, wo man dann merkt, so, okay, das wird wohl ChatGPT sein, aber ob wir das in 2 Jahren noch erkennen können, Wir werden sehen.
Und es ist, noch mal kurz zu dem Einwand, die komische Knopfleiste.
Dieser Einwand.
Naja, bei der Kunst, also nehmen wir mal weg von der Darstellung von Menschen, also das fotorealistische Darstellen von Menschen, bei der Kunst geht's ja gerade darum, jedenfalls teilweise Dinge zu machen, die halt nicht so ganz gehen vielleicht. Mhm. Ja, die, und da finde ich es halt dann, ist es jetzt Creativity by AI oder prompt indizierte Kreativität oder ist es halt doch der Mensch, der sich das halt ausgedacht hat und das halt gerade jetzt vielleicht nicht unbedingt auf die Knopfleiste.
Der prompt so, alles bitte fotorealistisch, außer die Knopfleiste. Die bitte so.
Ein bisschen artsier. Noch ein bisschen artsier. Okay, gut.
Noch mehr Fehler. Ja, genau. Ja, da kommt dann wieder der Rückgang.
Und hast du dir schon mal Gedanken gemacht oder beschäftigt dich das oder kriegst du das aus der Community mit, dass man irgendwie vielleicht auch so Angst hat, die KI so mit den eigenen Werken und so zu füttern, damit es nicht irgendwie bei wem anders verwendet werden kann und dann jemand anders beispielsweise zufällig berühmt wird oder damit auch so Geld verdient oder dass dieser dein Stil dann dem zugeschrieben wird. Mhm. Also so Ideenklau ist ja jetzt auch nichts, was KI sich ausgedacht hat, aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie so ein bisschen Brand beschleunigt, dass man so Stile und so sowas klauen kann.
So richtig Angst habe ich persönlich nicht davor, weil du entscheidest ja immer noch, was du daraus machst. So, und ein Kreativer, der wird immer kreativ denken und das wird ihm dann auch nicht ausreichen, was die KI dann rauswirft. Der wird dann, also ich habe es richtig gemerkt, je länger ich das gemacht habe, desto mehr gelangweilt wurde ich auch von diesem bestimmten Look. Mhm. Ja, den musste ich auch mal ausmachen und da rausgehen, weil das immer auch einen ähnlichen Stil hatte. So. Und die Künstler, die ja auch so erfolgreich sind und gut sind, die zeichnet was anderes aus und zwar immer wieder da anders ranzugehen. Und klar kann man das der KI auch sagen, geh immer wieder anders ran. Und aber das sind andere Gedankenprozesse, die das auch auszeichnen. Also und auch Malstile. Also auch jemand einen ganz bestimmten Malstil hat, ein wunderschönes und das kommt auch keiner ran. Also klar kann man sich dann vorstellen, okay, was ist, wenn man dieses Gemälde einscannt? Dann kommt da eine Analyse raus und dann malt ein kleiner Roboter das komplett identisch nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das genauso aussieht. Also ich hoffe nicht, natürlich, aber bis jetzt spüre ich keine Angst, weil das sind ja deine freien Gedanken, die du dann mit dir und der Leinwand dann vereinbarst. Und ich hoffe, dass man es immer noch sehen wird irgendwie. Mhm. Und dass das eher dann eine Wertigkeit dann wieder bekommt, oh, das ist ja human made, dass es was ganz Besonderes ist, wenn es eben nicht perfekt ist und dass es dann voll cool ist, dass dann da ganz viele Finger sind oder übertrieben falsch gezeichnet, ne, so, deswegen kann man, finde ich schon, sich trauen, damit auch zu spielen. Aber ja, ich hatte, wie gesagt, auch Bedenken, das hochzuladen. Da war ich nur so, ach, egal jetzt, ich mach das jetzt einfach mal.
Ergebnis gibt dir dann recht. Meine Prognose wäre ja, wir können froh sein, wenn man noch Leute kennt, die es unterscheiden können. Also ich habe jetzt bei den Bildern, gut, Menschen, okay, aber schon eigentlich keine realistische Chance mehr, ist jetzt auch nicht mein Job, ich gucke gar nicht jeden Tag Bilder an, ja, aber wenn es dann Leute wie dich gibt, wo man sagen kann, sag mal, kannst du es mal gucken, ja, das gibt's ja überall bei KI generiert, ja, guckt euch die Schulaufgaben meines Siebtklässlers an, ja, da, wo die Lehrer dann sagen, ja, das ist doch hier mit ChatGPT und der bessere Prompts macht als wir, also das hat man natürlich überall, diese. Und dann die Fähigkeit, das auseinanderzuhalten. Bei Kunst stelle ich mir noch schwieriger vor.
Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema in allen Bereichen.
Ja.
Unglaublich.
Ja, es ist echt, also in eigentlich jedem Beruf, in jeder Berufsgruppe, außer vielleicht, dass man einen Dachdecker kann man vielleicht noch nicht so ersetzen. Der hat einen sicheren Job im Gegensatz zu uns. Aber alles, was mit Computer zu tun hat, da kann man wahrscheinlich überall so ein bisschen KI-Schrauben stellen.
Jo, vielleicht sprechen wir noch mal ganz kurz über das Räume, dass du mal den Zuhörenden sagst, was du da eigentlich tust. Da ist ja auch ganz viel, ob mit KI oder ohne, in letzter Zeit viel mehr mit KI, aber Verbindung da, das ist, glaube ich, auch ganz spannend, dass du noch mal ganz kurz ein bisschen darauf eingehst und wir noch ein bisschen dann darüber sprechen.
Ja, ja, also Räume habe ich 2016 gegründet oder angefangen, als ich eigentlich ein Atelier in verlassenem Gebäude hatte. Und dann hat eine bekannte Freundin gesagt, mach doch eine Ausstellung. Und da hatte ich aber gerade für eine Solo-Ausstellung reichte das auch nicht. Und dann mache ich jetzt nicht alleine in diesem verlassenen Gebäude eine Ausstellung mit so 5 Bildern, auf keinen Fall. Wenn, dann muss jeder Raum ein anderer Künstler und Künstlerin sein. Und dann habe ich das einfach gemacht und das war schlagartig irgendwie auch ein Erfolg, ohne irgendwie groß darüber zu sprechen. Und dann habe ich gemerkt, wie viel mir das Spaß macht, tote Räume eigentlich oder verlassene Orte wiederzubeleben. Und das wurde ja auch schon total oft gemacht. Das ist jetzt auch nicht meine Ursprungsidee. Künstler und Künstlerinnen haben schon lange in diese Orte belagert und dann diese typische Gentrifizierungsgeschichte da. Ne? Erst kam die Kunst und dann kam das Geld. Aber im Grunde genommen habe ich jetzt ein paar größere Ausstellungen gemacht. Die letzte war am Flughafen Tegel letztes Jahr zur Berlin Art Week, wo wir die gesamte Cargo-Halle mit 70 Künstlern und Künstlerinnen belagert hatten und
verändert die Bilder haben. Auf Instagram an, ist sehr impressive. Ja, danke. Sehr toll, ja.
Und insofern finde ich das ein guter Punkt zwischen Architektur, Kunst und dann den Ort nochmal. Deswegen fasziniert mich das.
Und spielt da KI auch jetzt eine größere Rolle oder ist das einfach ein Aspekt, der dazukommt, aber eigentlich ist es Räume unabhängig davon?
Das ist unabhängig davon. Da steht die Kunst im Vordergrund und ob die jetzt KI generiert ist oder mit als Tool benutzt wurde, nö, jetzt nicht unbedingt.
Fair. Genau, und um zum Abschluss zu kommen, wir würden auch mit Räume zusammen ein Event machen im Oktober, und zwar zum Thema Kunst und KI. Und bei Interesse könnt ihr unsere Kanäle und auch Alinas Kanälen diesbezüglich folgen. Und wir würden dafür auch noch die Werbetrommeln anschmeißen. Und da geht es auch um die Möglichkeit, dass man Künstlern auch die Möglichkeit gibt, mit uns darüber zu sprechen, auch wie das rechtlich ist mit KI und Kunst und dem Urheberrecht und genau, also falls ihr Interesse daran habt, ob das mein Werk ist und inwieweit man das kennzeichnen möchte oder nicht und genau, also das ist auf jeden Fall das Event, was wir im Oktober planen mit dir, liebe Alina. Und
ja, freue ich mich auch sehr drauf.
Und wir uns erst.
Ja, cool. Prima, ja. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich fand es ganz spannend, dass Kunst, Architektur, KI ist ja nun in aller Munde. Wir haben es tatsächlich in der Mandats bearbeiten, praktisch jede Woche immer. Wahrscheinlich wäre das vor 5 Jahren gewesen, hätte man noch nicht KI dazu gesagt, aber Big Data vielleicht. aber so die und auch diese Folge hier, wir haben ja auch im Podcast schon öfter über künstliche Intelligenz gesprochen, zeigt halt, ja, wo es hingeht. Ne? Und das ist halt, welche Probleme sich dann da, sagen wir mal, jenseits des rein rechtlichen im Real Life stellen, ja, ob man das möchte und so weiter. Also ganz super, vielen Dank für die Einblicke. Ja, vielen Dank auch allen, die bis hierhin zugehört haben, für das Zuhören, für das Interesse. Danke an Konstantin und Leonore, schön, dass ihr hier Co-Host wart heute. Noch ein bisschen Werbung. Einerseits die Veranstaltung, da werde ich zusehen, dass das auch irgendwie auf den Podcast-Kanälen rausgeht. Aber schaut einfach auf unsere Website oder auf unserem Instagram-Kanal, da werden wir die hoffentlich auch anteasern. Und sonst, apropos Website, auf unserer Website findet ihr natürlich auch viele Beiträge zu dem Thema Künstliche Intelligenz. Der Kollege Vittorio Dimov hat sich vor allem des Gaming-Themas angenommen und hat also, ich glaube, jetzt 5 Beiträge in der Pipeline zu KI und Gaming. Nochmal, kann man nochmal eine Folge dazu machen, weil das ist ja auch wieder Kunst mit drin, auch so ein bisschen. Aber alles findet ihr wie immer in den Shownotes. Alle Folgen findet ihr unter Herting.fm bei Instagram und Twitter. Ja, vielen Dank euch und tschüss.
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 Danke. Thank you.